Guten Morgen. Wer mich noch nicht kennt, Alexander Köhler, dann haben wir heute zwei Premieren mit der Doris zusammen. Stefan hat mich gebeten vor längerem schon, ob ich mal mit ihm einen Gottesdienst gestalten möchte. Schauen wir mal, ob er mich nochmal fragt. Meine große Leidenschaft ist seit meiner Jugend Geschichte. Ich habe das auch studiert. Und ich beleuchte heute das Lukas-Evangelium, das dritte Evangelium, seinen Verfasser und damit natürlich auch die letzte, vorletzte Geschichte darin, die Emmaus-Erzählung. Ich beleuchte das, ich analysiere das allerdings aus historischer Perspektive, nicht aus theologischer. Also ich gucke geschichtlich drauf, nicht religiös. Das können andere besser und das macht der Stefan nachher in seiner Predigt. Bevor ich loslege, muss ich von euch allerdings was wissen. Das ist ja unsere Jahreslosung. 1. Thessaloniker, prüft alles und behaltet das Gute von Paulus. Und das meinen wir auch so, oder? Ja, ich sehe so vereinzeltes Nicken. Also das ist nicht irgendein Spruch, den uns eine Zentrale draufdrückt, wir den hinheften und denken, naja, sind da doch wieder eingefallen. Wir nehmen das ernst. Höre ich ein Ja? Ja. Ah. Dann kann ich weitermachen. Wenn wir das ernst nehmen, stelle ich fest, prüft ist ein Imperativ Plural, also die Befehlsform in der Mehrzahl. Und das betrifft uns alle. Prüft, prüfet. Alles. Alles ist alles. Da steht nicht, nehmt Stichproben und der Rest wird schon passen. Da steht auch nicht, glaubt anderen, die werden es schon wissen. Wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Darunter verstehe ich das Richtige, das Wahre, das Wahrhaftige. Das habe ich gemacht. Wer mich schon ein bisschen kennt, weiß, der André lacht schon, ich mache das immer. Ihr könnt mir ja alles Mögliche erzählen. Ich empfehle euch, das, was ich hier euch erzähle, mir auch nicht zu glauben. Prüft es selber nach. Ich habe mich gefragt, warum diese Episode der Emmaus-Jünger nur bei Lukas vorkommt. Nicht bei Markus, nicht bei Matthäus, nicht bei Johannes. Ist das keine gute Geschichte? Doch, ich finde das eine ungeheuer bewegende Geschichte. Manchmal kommen mir da die Tränen. Kannten die drei anderen Evangelisten die Story eventuell nicht? Oder ist am Ende Lukas der Versuchung erlegen, sein Evangelium mit einer eigenen Geschichte ein bisschen aufzupeppen? Wer war dieser Lukas überhaupt? Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat keiner der vier Evangelisten sein Evangelium unterschrieben. Keiner. Das heißt umgekehrt, alle vier Evangelien plus die Apostelgeschichte als Fortsetzung des Lukas-Evangeliums sind anonym verfasst. Das ist in Antike und Mittelalter gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe im Studium einen Merksatz gelernt, der lautet: Der Autor tritt hinter sein Werk zurück. Der Autor tritt hinter sein Werk zurück. Wichtig war, was geschrieben steht, nicht wer es geschrieben hat. Also die Botschaft zählte, nicht der Bote. Das war eine Form von antiker, mittelalterlicher Bescheidenheit. Heute völlig undenkbar. Damals aber durchaus üblich. Das bedeutet nun, dass andere nachträglich die vier Evangelien und die Apostelgeschichte als Fortsetzung des Lukas-Evangeliums vier Autoren zuordnen mussten, zugeordnet haben. Andere haben nachher den vier Evangelien und der Apostelgeschichte einem Verfasser zugeordnet. Und nach altkirchlicher Tradition war das für das dritte Evangelium der Paulusbegleiter, Paulusmitarbeiter, Paulusvertraute Lukas. Hinter dieser altkirchlichen Tradition, also dieser frühchristlichen Überlieferung, steckt ein gewisser Bischof Irenäus von Lyon. Merkt euch den mal bitte. Bischof Irenäus von Lyon. Damals Lugdunum in Gallien. Der schrieb 100 Jahre, ein volles Jahrhundert nach Lukas. Er schrieb also etwa um das Jahr 180 sein Werk gegen die Häresien. Gegen die Häresien, also gegen die Ketzerei. Das älteste Dokument, den ältesten Papyrus, den wir haben, der überschrieben ist mit Evangelium nach Lukas, ist der Papyrus 75. Müsst ihr euch nicht merken, ich will euch nur zeigen, dass ich gründlich recherchiert habe. Dieser P75 stammt allerdings aus etwas späterer Zeit, nämlich aus dem frühen 3. Jahrhundert, also 200 Feuerzeug. Eine Generation, nachdem Irenäus sein Werk gegen die Häresien geschrieben hat, haben wir das älteste Dokument, den ältesten Papyrus, Nummer 75, in dem steht Evangelium nach Lukas. Es gibt einen älteren Lukas-Text, also ein Fragment, in dem die ersten 6 Kapitel des Lukas-Evangeliums stehen. Die sind ungefähr aus der Zeit von Irenäus von Lyon, also 180 plus minus. Dieser Papyrus Nummer 4 ist allerdings nicht über- oder unterschrieben mit Evangelium nach Lukas, sondern er ist anonym. Also, wie wir es auch drehen und wenden, am Ende ist das älteste Schriftzeugnis, das erhalten ist, in dem behauptet wird, dass der Verfasser des dritten Evangeliums und der Apostelgeschichte Lukas war, ist dieser komische Irenäus von Lyon. Schon frühe Kirchenmänner, waren ja alles Männer, wie eben Irenäus von Lyon, wollten wissen, wer denn hinter den anonymen Evangelien steckt, kann ich voll verstehen. Und sie kam bei dem dritten Evangelium, haben sie die Paulusbriefe durchsucht und haben darin nach möglichen Kandidaten gesucht und fanden unter anderem, es stehen ja einige Mitarbeiter drin, einen Lukas. Der kommt im Brief am Philemon vor, im zweiten Timotheus und im Brief an die Kolosser. Und der ist wohl Arzt gewesen. So weit, so dürftig. In der Apostelgeschichte setzen ab Kapitel 16, Vers 10 die sogenannten Wir-Passagen ein. Wir-Passagen. Das heißt, der Erzähler, der Schreiber, der Autor wechselt die Perspektive. Er wechselt von bis zu Kapitel 16, Vers 9, schreibt er immer von er, Paulus tat dies und jenes, oder sie, Paulus und Silas, taten dieses und jenes, zu wir taten dieses und jenes. Es sieht also so aus, als wäre ab der Überfahrt von Kleinasien nach Griechenland jemand zugestiegen. nämlich der Autor. Das Ganze ist natürlich immer noch ein bisschen komplizierter, weil der steigt auch wieder aus. Und so, und dann wechselt er wieder die Perspektive. Aber lasst uns mal darauf konzentriert bleiben. Irenäus, eben jener, kombiniert in seinem Werk gegen die Häresien um das Jahr 180 nun die drei Paulusbriefe mit den Wir-Passagen der Apostelgeschichte und hält Lukas für die wahrscheinlichste Lösung. Aus seiner Argumentation, ich habe die nachgelesen, also nicht im original griechischen Text natürlich, sondern in deutscher Übersetzung, geht klar hervor, dass bereits Irenäus keine Kenntnis mehr über die Verfasserschaft des lukanischen Doppelwerks hatte, also drittes Evangelium und Apostelgeschichte. Irenäus versucht, wie heutige Bibelforscher auch, den Autor des dritten Evangeliums, das wir heute Lukas-Evangelium nennen, aus den überlieferten Textzeugnissen zu erschließen. Zur Auflockerung. Kennt ihr die Filmreihe Lethal Weapon? Da gab es 4 Folgen mit Mel Gibson und Danny Glover. Die waren voll angesagt, als ich so alt war wie der Sebastian. Da gibt es einen Running Gag, den ich hier zitieren möchte. Also da zieht sich so ein Dialog, zieht sich durch alle 4 Episoden durch. Und zwar immer dann, wenn Mel Gibson, alias Martin Riggs, kurz Riggs, und Danny Glover, alias Roger Myrtle, Rog, versuchen, einen Fall zu rekonstruieren. Ziemlich am Anfang des Filmes. Da könnte das und das passiert sein und dann hat der das und das gemacht und dann deswegen. Und weil sie Polizisten sind, wissen sie natürlich, dass sie Beweise für ihre Theorie brauchen, die vor Gericht Bestand haben. Und der Dialog geht immer so. Das ist dünn, Riggs, das ist wirklich dünn. Ja, sehr dünn, Rog. Das ist dünn. Lukas. Irenäus. Und jetzt? Was würde es denn bedeuten, wenn der dritte Evangelist nicht Lukas gewesen wäre, sondern jemand anders? Ist es denn überhaupt wichtig, wer was schreibt? Oder kommt es nur auf den Inhalt an, so wie das viele antike und mittelalterliche Autoren auch gesehen haben? Die Botschaft zählt, nicht der Bote? Ich will die Frage so beantworten. Wusstet ihr, dass Donald Trump mehrere Bücher geschrieben hat, also hat schreiben lassen, schreibt er nicht selber. Unter anderem eines mit dem Titel The Art of the Deal, The Art of the Deal, also die Kunst des Abschlusses, des erfolgreichen Abschlusses natürlich, er ist ja der große Dealmaker. Ich will das gar nicht weiter kommentieren, was ich oder wir davon zu halten haben. Ich stelle nur für mich schlicht fest, ja, ich würde schon sagen, dass es wichtig ist, wer etwas sagt und schreibt. Sehen wir uns doch das dritte Evangelium mal an und versuchen daraus, aus dem Evangelium selbst, mehr über den Verfasser zu erfahren. Arbeiten wir doch bitte mal mit dem, was wir haben und nicht mit dem, was wir uns vielleicht wünschen, was sich schon Irenäus und seine Zeitgenossen gewünscht hätten. Kann ich bitte die erste Folie haben? Danke. Lukas ist der einzige Evangelist, der mit einem Vorwort einleitet. Der Fachbegriff ist Proömium. Seltener liest man Prolog, auch wenn dieser zweite Begriff uns eher vertraut ist. Und in diesem Proömium schreibt er: Verehrter Theophilus, viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich aufzuzeichnen. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Wenn schon viele vor ihm geschrieben haben, warum macht sich Lukas dann nochmals solche Arbeit? Offensichtlich war er mit den Resultaten nicht zufrieden. Devise: Wenn du willst, dass etwas gut gemacht wird, tu es selbst. Der gefällt mir. So ein Proömium, ein Prolog, also diese Einleitung vor einem Werk, ist ganz typisch für antike Historiker. Lukas stellt sich also ganz bewusst in die Tradition der Geschichtsschreiber des Altertums. Wer in Geschichte ein bisschen aufgepasst hat, dem sagt der Name Herodot was, der Vater der Geschichtsschreibung. Weniger bekannt sind Thukydides, Polybios. Ein Zeitgenosse des Lukas war Flavius Josephus, der über den ersten jüdischen Krieg geschrieben hat, mit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70. In diese Tradition stellt sich Lukas. Und die Arbeitsweise, seine Arbeitsweise, die Arbeitsweise der antiken Historiker unterschied sich nicht wesentlich von denen moderner Historiker. Sie, wir, sammeln schriftliche Quellen, interviewen Zeitzeugen, sichten unser Material, prüfen es auf Glaubwürdigkeit, ordnen es und entwickeln daraus unser historisches Buch. Eine im modernsten Sinne wissenschaftliche Methodik. Antike wie moderne Historiker nahmen und nehmen für sich in Anspruch, durch systematisches Quellenstudium die historische Wahrheit herauszuarbeiten und korrekt wiederzugeben, so wie es wirklich war. In diesem Selbstverständnis schrieb Lukas. Danke. Ich habe zwei Beispiele euch rausgesucht. Lukas hat tatsächlich noch einige mehr, aber das sind die beiden deutlichsten, wo man sieht, dass hier ein Historiker schreibt. Er ist übrigens auch der einzige der Evangelisten, der solche historischen Ankerpunkte hier immer wieder auflistet. Das erste ist gleich der Anfang aus der Weihnachtsgeschichte. Als guter Katholik wurde mir die ja am Weihnachten immer vorgesungen vom Pfarrer. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Wir haben hier also drei historische Bezugspunkte. Augustus kann ich datieren, dass es die erste Aufzeichnung war, heißt, es muss mehrere gegeben haben, so bis Lukas dann schrieb. Und ein Quirinius, den kann ich auch datieren. Eindrucksvoller finde ich die zweite Passage noch. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Tetrarch von Galiläa. Sein Bruder Philippus, mir gehen die Finger aus, sein Bruder Philippus von Iturea und der Trachonitis. Lysanias Tetrarch von Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Kaiphas. Fakten, Fakten, Fakten. Eine ganze Serie historischer Ankerpunkte. So schreibt ein Historiker. Mein Fazit. Nur mein Fazit. Ihr sollt mir ja nicht glauben. Nach allem, was ich, nur ich, über den Verfasser des dritten Evangeliums herausgefunden habe, wer immer er war, gehe ich fest davon aus, dass er auch für die Emmaus-Geschichte eine verlässliche Quelle hatte. Ich persönlich vermute, es war ein Bekannter des Kleopas. Das ist ja der einzige Name, der neben Jesus in der Emmaus-Erzählung auftaucht. Ein Bekannter des Kleopas, daher kannte er den Namen und die Erzählung. Lukas ist nicht der Typ, der irgendwas erfindet. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, wir haben vom Alexander gehört, dass Lukas vielleicht nicht der ist, für den wir ihn vielleicht gehalten haben. Aber Alexander hat geendet mit den Worten, dass wir dort ein glaubwürdiges Schriftstück haben, das Lukas-Evangelium. Und dass auch die Geschichte, die wir am Anfang von uns dreien gehört haben, dass auch sie glaubwürdig ist. Eine Begebenheit von zwei Jüngern mit Jesus auf dem Weg. Wir haben eine glaubwürdige Geschichte von drei Menschen. Und ich habe drei glaubwürdige Gedanken mitgebracht. Diese drei glaubwürdigen Gedanken möchte ich euch noch ganz kurz mitgeben. Glaubwürdig trotz Zweifel ist mein erster Punkt. Die Jünger, die sind total enttäuscht. Haben wir eben auch schon beim Alexander gehört. In den Versen 13 bis 18 haben wir gehört, wie die zwei Jünger auf dem Weg sind nach Emmaus. Aber ich glaube nicht, dass sie eigentlich auf dem Weg sind nach Emmaus, sondern ich glaube, sie fliehen. Sie laufen weg. Sie laufen weg aus Jerusalem, weil da nicht das passiert ist, was sie eigentlich erwartet haben. Sie sind enttäuscht. Denn sie sind Jesus gefolgt, sie waren mit Jesus unterwegs, sie waren Jesu Jünger, Jesu Schüler, haben ihm zugehört, waren fasziniert davon, was er erzählt hat, und sie haben geglaubt, er ist der Retter. Er befreit sie. Er befreit sie auch aus der Knechtschaft. Es war glaubwürdig, was Jesus erzählt hat. Aber dann auf einmal hängt er da am Kreuz, und die Glaubwürdigkeit ist dahin. Sie hatten eigentlich die Aufgabe, in Jerusalem zu bleiben, aber das Erste, was sie machen, ist einpacken und nach Emmaus loslaufen. Ihre Realität, ihre Hoffnung ist zerbrochen. Es war nicht glaubwürdig, was Jesus dort erzählt hat. Er hat nicht ihr Leben von den Römern befreit. Er hat nicht alles so gemacht, wie sie es sich vorgestellt haben. Und darum ist es jetzt aus. Aus, was sie sich eigentlich erhofft haben, aus, was sie von Jesus verstanden haben. Das Kreuz hat die Glaubwürdigkeit von Jesus bei den beiden zerstört. Und die Berichte der Frauen, die waren so unglaubwürdig, da sind sie direkt losgelaufen. Ich glaube nicht, dass der Glaube von den beiden blind war. Ich glaube sogar, sie haben sich viele Gedanken darüber gemacht. Sie haben darum gerungen, was glaubwürdig ist. Aber es erschien ihnen zu dem Zeitpunkt nicht mehr glaubwürdig. Nicht mehr würdig, daran zu glauben. Wie gehst du damit um? Wenn das, was du vielleicht von Gott erwartest, vielleicht von Gott erhoffst, schon lange dafür betest, wenn das nicht eintritt? Wie gehst du mit deinen Zweifeln um? Und ist Gott für dich glaubwürdig? Mein zweiter glaubwürdiger Gedanke. Glaubwürdig durch die Nähe. Jesus geht mit. Jesus geht mit den beiden Jüngern mit. Nicht eine Meile, nicht zwei Meilen, so wie er das an einer anderen Stelle mal sagt, dass man es tun soll, was ungefähr 3 Kilometer gewesen wären, sondern, wie wir gelesen haben, 11 Kilometer. Oder ich habe für mich aufgeschrieben, eigentlich geht er mit ihnen 14 Verse. Weil er geht von Vers 15 bis Vers 29, läuft er mit ihnen mit. Und wir haben gerade bei Alexander gehört, der Autor tritt hinter sein Werk. Das macht Jesus eigentlich genauso. Er läuft zwar mit den beiden mit, aber so wie dieses Bild, was wir jetzt zweimal schon eingeblendet haben, wo diese Silhouette nur zu sehen war, wo kein richtiger Mensch zu sehen war, ja, Jesus tritt nicht in den Vordergrund. Er zeigt nicht, dass er es ist, sondern er geht mit und sie erkennen ihn noch gar nicht. Weil für Jesus ist es erstmal nicht wichtig, wer er ist, sondern für das Ziel, was er hat, ist was ganz anderes wichtig. Denn er hört den beiden erstmal zu. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich hatte ja wenig Text zu lesen, bei den Passagen, die Jesus sagt, Aber Jesus hat am Anfang nur Fragen gestellt. Ich habe nur Fragen gestellt, 3 Stück. Und Jesus hört den beiden zu, beziehungsweise erst ja lange dem einen nur, und schaut mal erst, wo sie sind. Wo ist ihre Realität im Moment? Und Jesus versucht auch nicht zu sagen, ah, das habt ihr alles falsch verstanden, das ist so. Oder nein, das ist nur eure Realität, das ist so. Er versucht sie keiner Stelle zu überzeugen. Sondern das, was da steht, er legt die Schrift aus. Jesus erzählt eigentlich nur genau das, was sie schon alles lesen konnten oder haben sich vorlesen lassen können. Das ganze Alte Testament, von Anfang bis Ende. Und erst dann verstehen sie, wie das alles zusammenhängt. Erst durch diese klare Auslegung, durch diese klare Wiederholung von all dem, was sie eigentlich schon wissen, verstehen sie, was dort in Jerusalem passiert ist. Die Art von Jesus, diesen Jüngern zu erzählen und klarzumachen, was sie eigentlich schon wissen konnten, ist, die Schrift auszulegen. Nicht sie zu überzeugen und auch keine Argumente vorzubringen, sondern von der Bibel zu erzählen. So wie Jesus das macht, ist es dann glaubwürdig. Und ich glaube, Menschen erleben Glauben nur, wenn er glaubwürdig gelebt wird. Durch Beziehungen, so wie Jesus mit ihnen mitgelaufen ist. Diese 14 Verse oder die 11 Kilometer. Und ich stelle die Frage, bist du auch bereit, vielleicht deinen Standpunkt dann zu verändern, wenn Jesus mit dir mitläuft? Ich weiß nicht, wie lange schon Jesus neben dir herläuft und dir die Schrift auslegt. Und bist du vielleicht auch bereit, 11 Kilometer mit anderen zu laufen? Ungefähr 2 Stunden sind's. Und ihnen mal zu erzählen, was du von der Bibel weißt? Mein dritter und letzter Punkt, glaubwürdig aus Erfahrung. Ab Vers 30 lesen wir von der Begebenheit, die wir heute wiederholen, die wir aber alle 2 Wochen auch wiederholen, nämlich das Abendmahl. Eine Begebenheit, die auch diese beiden mit Sicherheit schon vorher erlebt haben. Nämlich, dass Jesus sich niederließ, dass sie zusammen essen wollten, dass Jesus das Brot gebrochen hat, dass Jesus gedankt hat. Eine Erfahrung, die sie so häufig schon erlebt hatten und die Jesus ihnen sogar noch aufgetragen hat. Tut es immer wieder. Tut es, damit ihr es nicht vergesst. Tut es, damit ihr euch an mich erinnert. Aber trotzdem, nachdem Jesus da am Kreuz hing, haben sie eingepackt, sind losgelaufen nach Emmaus, geflohen aus Jerusalem. Sie haben nicht daran festgehalten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch Dinge haben, wo wir Jesus, den Heiligen Geist und Gott immer wieder erleben. Weil es wird glaubwürdig, wenn wir unseren Glauben erleben. Rückblickend erkennen sie dann, unser Herz brannte, als er zu uns sprach. Das heißt, es braucht diese tiefe persönliche Erfahrung, damit Glauben glaubwürdig wird. Und die Reaktion von den beiden, wir haben auch schon vom Örsch gehört, sie sind 2-mal diesen Weg gelaufen. Nämlich einmal traurig in Richtung Emmaus. Sie haben dann dort mit Jesus das Abendmahl eigentlich gefeiert. Und dann laufen sie jetzt fröhlich wieder zurück. Denn die Reaktion darauf ist, ihr Herz brannte und sie kehrten sofort zurück, um anderen zu bezeugen, was sie erlebt haben. Glaubwürdigkeit entsteht oft erst dadurch, dass man wirklich persönliche Erfahrungen mit seinem Glauben macht. Glaubwürdig wird es, wenn man es selber erlebt, den Glauben. Und glaubwürdig wird es für andere dann, wenn wir unseren Glauben teilen, wenn wir davon erzählen. Wie kann dein Glaube glaubwürdig werden für andere? Wir wollen nachher zusammen Abendmahl feiern und nutzt diese Zeit, die ihr da habt mit Jesus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist, um nochmal wieder festzumachen, diese Begegnung als eine wirklich persönliche, tiefe Begegnung für dich persönlich mit Gott, um deinen Glauben fest und glaubwürdig zu machen. Ich möchte nochmal ganz kurz wiederholen, was ich an Fragen mitgebracht habe. Glaubwürdig trotz Zweifel. Wie gehst du damit um, wenn du enttäuscht wurdest von den Erwartungen, die du eigentlich an Gott hast? Wie gehst du mit deinen eigenen Zweifeln um, die du an deinem Glauben hast? Und ist Gott für dich glaubwürdig, würdig daran zu glauben? Glaubwürdig durch Nähe. Jesus geht mit den beiden mit. Bist du offen dafür, dass Jesus dir auf dem Weg wirklich etwas mitgibt, dass Jesus dir begegnet und vielleicht deine Perspektive ändern will, so wie er auch die Perspektive von diesen beiden Jüngern weg von diesem Weg Richtung Emmaus, von der Flucht von Jerusalem wieder zurück nach Jerusalem geändert hat? Und bist du dann auch bereit, vielleicht mit anderen Menschen mitzugehen, die auf dem Weg sind und vielleicht auch gar nicht so genau wissen, wo sie hin müssen? Und der letzte Punkt, glaubwürdig aus Erfahrung. Ihr Herz brannte. Glaube wird glaubwürdig, wenn wir ihn selbst immer wieder erleben und auch teilen. Wie kann dein Glaube glaubwürdig für andere werden? Glaubwürdig ist nicht nur, was bewiesen werden kann. Trotzdem danke, Alexander, dass du das so genau recherchiert hast. Das ist kein Beweis, glaube ich. Das machen die Mathematiker, glaube ich. Ich glaube, in eurer Fakultät ist das nicht so mit Beweisen. Aber es geht nicht nur darum, was bewiesen werden kann, sondern Jesus Christus ist glaubwürdig. Es ist derjenige, der dein Herz berührt, der dein Herz verändern kann. Amen.